Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live.
Seit gut 10 Tagen wissen wir ja, wer die stärkste Partei ist in Österreich, aber die FPÖ bekommt noch immer keinen Regierungsauftrag.
Und vielleicht auch gar nie einen. Bekommt Österreich also den ersten Dreier? Ist eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und einem dritten Partner wahrscheinlicher geworden oder bricht die ÖVP doch noch ihren Bann gegen einen Kanzler Herbert Kickl?
Wir beleuchten beide Seiten. Heute mit Georg Renner, freier Journalist, und mit Puls24-Journalist Patrick Schwanzer. Partnerwahl. Wer wäre in einer solchen Dreierkoalition der bessere geeignete Partner? Die Neos oder doch die Grünen?
Das diskutieren wir im Duell des Tages. Grünen-Sozialpolitiker Karl Oellinger und Neos-Kommunikationschef Nicola Donik sind zu Gast.
Und Monster Milton, der Hurrikan durchschneidet den US-Staat Florida. Wir berichten von den Folgen der Zerstörungen und von den Hilfsmaßnahmen.
Und auch von den politischen Folgen des Hurrikans mit Verschwörungslügen im Schlepptau der Katastrophe. Beeinflusst Milton auch die US-Wahl?
Ja, vor bald 2 Wochen am Wahlabend wäre alles klar gewesen. Die FPÖ wurde Nummer 1. Sie sollte also versuchen, eine Regierungsmehrheit aufzustellen.
Jedoch, weil Herbert Kickl verständlicherweise Kanzler werden will, aber niemand anderer ihm dafür die Mehrheit verschaffen will, wird die Alternative immer wahrscheinlicher. Österreichs womöglich erste Dreierkoalition.
Wer wird mit wem koalieren? Das ist die große Frage. Der Bundespräsident schiebt die Entscheidung auf. Er beauftragt keine Partei mit der Bildung einer Regierung.
Ich bitte daher die Vorsitzenden der 3 stimmenstärksten Parteien, Herbert Kickl, Karl Nehammer, Andreas Babler, Gespräche miteinander auf Parteichefebene zu führen.
Die Wahl gewonnen hat Herbert Kickl und die FPÖ. Doch mit ihm will derzeit niemand koalieren. ÖVP und SPÖ hätten zusammen keine stabile Mehrheit. Im Gespräch ist daher eine Zuckerkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Möglich wären auch die Grünen statt den Neos. So oder so. Eine Dreierkoalition wäre ein gewagtes Experiment. Doch wie realistisch ist eine Dreierkoalition nach den Gesprächen diese Woche?
Und darum begrüßen wir im Studio noch einmal Georg Renner, freier Journalist, herzlich willkommen.
Guten
und
Abend.
Puls24-Journalist Patrick Schwanzer, herzlich willkommen.
Grüß euch, hallo.
Ja, wie realistisch ist eine Dreierkoalition nach den Gesprächen diese Woche? Heute am späten Nachmittag reagiert Bundeskanzler Karl Nehammer auf die Aufforderung des Bundespräsidenten. Da hören wir kurz rein.
Das, was ich vor der Wahl versprochen habe, halte ich auch nach der Wahl. Ich bin den 1,3 Millionen Wählerinnen und Wählern, die Zuversicht gewählt haben versus Angst, besonders im Wort. Und das werde ich nicht vergessen, gerade jetzt bei den zukünftigen Gesprächen.
Jörg Renner, ist das jetzt schon sowas wie ein kleiner Wink in Richtung Dreierkoalition? Wir haben auch eine aktuelle Umfrage, wonach die Österreicher damit durchaus leben könnten. Eine kleine Mehrheit von 26% würde das bevorzugen, was jetzt im Gespräch ist, ÖVP, SPÖ, Neos, knapp vor FPÖ, ÖVP und dann auch noch relativ viel Fürsprecher für die Grün-Variante. Also ein etwas Neues und Karl Nehammer, der jetzt gesagt hat, wir wollen die Angst nicht stärken, schlägt er in diese Richtung?
Ja, eindeutig. Dieses Statement kann man fast gar nicht anders lesen als eine klare Ansage. Ich will eigentlich nicht mit der FPÖ verhandeln, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt. Das ist ja auch das, was die ÖVP schon im Wahlkampf gesagt hat. Wir wollen nicht mit der Kickl-FPÖ. Man hat das ganz spezifisch auf den derzeitigen Parteivorsitzenden gemünzt, dass man mit dem nicht will. Muss man auch, weil man ja in 3 Bundesländern in der Koalition mit einer offenbar anderen FPÖ ist. Und daran will sich die ÖVP jetzt offensichtlich auch halten. Und die Chancen dafür sind in den letzten Tagen tatsächlich gestiegen. Schon allein aus der Tatsache heraus, dass niemand, was es in der ÖVP ja immer wieder gegeben hat, den Obmann politisch ermordet hat, sondern dass der diese 10 Tage, die seit der Nationalratswahl vergangen sind, durchaus im Amt überlebt hat und offenbar auch weiterhin so machen kann. Daraus würde ich schließen, dass es jetzt eindeutig in Richtung einer sogenannten Dreierkoalition gehen wird.
Was spricht allerdings für die Alternative, die ja noch immer im Raum steht? Also ganz ausgeschlossen ist es ja noch nicht, dass die Kanzlerpartei FPÖ heißt in einer Zweierkoalition mit der ÖVP.
Da gibt es dann die Hofburg-Astrologen auf der anderen Seite, die sagen, dass dieser politische Dreier, wie du es, Tom, genannt hast, unwahrscheinlich ist, sondern dass man sich da tatsächlich auf die stabilere Zweierkoalition wohl einlassen will und nicht dieses neue Experiment einer Dreierkoalition in Österreich wagt. Man nimmt auch immer wieder das Beispiel Deutschland gerade her, wo es ja auch schwierig ist, zwischen drei Parteien einen Konsens herzustellen, was bei zwei meistens schon schwierig ist. Und da sagt man ganz einfach, dass ÖVP und FPÖ, wenn man sich das schon programmlich anschaut, einfach viel näher stehen als jetzt ÖVP und SPÖ. Da müssen beide große Schritte aufeinander zugehen, wo viele sagen, dass das wohl unwahrscheinlich sein wird. Auf der anderen Seite gibt es in der ÖVP einfach Flügel und Strömungen, wenn man nur an die industriellen Vereinigung denkt oder generell an den Wirtschaftsflügel in der ÖVP, die sind da ganz klar dafür, dass man mit der FPÖ in eine Koalition drängt. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch die Stimmen, die sagen, zu einer Seite hat man die Grünen ja schon gesagt, na, da ist Leonore Gewessler dabei, die hat jetzt schon Pakttreue missen lassen. Und auf der anderen Seite hört man jetzt hinter der Hand, dass die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger anstrengend sein dürfte, die macht da relativ viel Druck drauf, dass viele NEOS-Forderungen in dieser Dreierkoalition, in dem Koalitionsabkommen unterkommen sollen. Und da sagen jetzt schon einige ÖVPler, naja, wenn die jetzt schon so Druck macht, könnte das dann in einer Koalition tatsächlich schwierig und anstrengend sein. Auf der anderen Seite natürlich, die ÖVP müsste auf den Kanzler verzichten und sozusagen den Juniorpartner machen. Und man hat es halt in der Vergangenheit gesehen, die FPÖ hat nie wirklich für eine stabile Regierung am Ende gesorgt. Die haben nie durchregiert.
Also leicht von der Hand geht natürlich keine dieser beiden Varianten, sonst wäre sie jetzt schon ziemlich bald einmal entschieden und man braucht nicht noch eine Ehrenrunde. Aber wenn diese Dreierkoalition, wo Sie sagen, wahrscheinlich ist aus heutiger Sicht und trotzdem scheitern sollte, aus verschiedensten Gründen aus der Zukunft, würde dann diese Option mit Nehammer und Kickl realisierbar sein oder müssten dann andere Personen her?
Ich glaube zumindest für Blau-Schwarz wäre es wahrscheinlich keine Koalition mit Karl Nehammer an irgendeiner Form der Spitze, weil der sich einfach sehr stark darauf festgelegt hat vor der Wahl und auch jetzt wieder, wie wir es in dem Statement gehört haben, dass er nicht mit Herbert Kickl zusammenarbeiten will. Ich wollte aber nur noch sagen, große Schritte werden, egal in welcher Regierungskoalition dann am Ende zustande kommt, notwendig sein, denn auch FPÖ und ÖVP stünden vor den gewaltigen Herausforderungen, die uns dieser Tage einfach bevorstehen. Mit dem Budgetloch, das wir jetzt gehört haben, das doch beträchtlich ist und über die EU-Vorschriften hinausgeht, mit einer schwächelnden Wirtschaft und so weiter. Und gerade das macht ironischerweise eine ehemals große Koalition unter Beteiligung von ÖVP, SPÖ und wahrscheinlich noch einem dritten Partner ein bisschen wahrscheinlicher, weil dort eben die Vertretungen von Wirtschaft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemeinsam in der Regierung vertreten werden. Und die hätten es natürlich leichter, die großen Schritte zu machen, Österreich auf den Wachstumspfad zurückzubringen, die wir jetzt brauchen werden.
Wir wechseln das Thema, bleiben allerdings bei österreichischer Innenpolitik. Stehen und fallen würde diese Dreierkoalition mit der Bereitschaft der ÖVP, die SPÖ ins Boot zu holen. Schon bisher ein schwieriges Projekt, ist diese Variante jetzt noch weiter erschwert.
Ja, denn die SPÖ hat seit gestern eine öffentliche Führungsdiskussion. Andreas Babler wird als Parteichef in Frage gestellt von Rudi Fussi. Die SPÖ ist damit schon vor Gesprächen angeschlagen.
Andreas Babler fällt bei der Nationalratswahl mit der SPÖ auf Platz 3 zurück. Das könnte Babler den Parteivorsitz kosten. PR-Berater Rudi Fussi will Babler herausfordern. Laut Fussi ein Freundschaftsdienst.
Ich komme aber nicht, um ihn zu bekämpfen, sondern ich komme, um ihm zu helfen, nämlich diesen Kampf, den er aufnehmen wollte, diese Partei zu erneuern, noch tatsächlich durchzuführen.
Doch die SPÖ hat damit wieder eine Führungsdebatte und präsentiert sich ein weiteres Mal als Chaospartei. Fussi hat wenig Chancen, tatsächlich SPÖ-Chef zu werden. Der interne Machtkampf macht die SPÖ aber nicht gerade zu einem stabilen Koalitionspartner. Ist eine Koalition abseits der FPÖ möglich?
Ja, wie stabil ist die SPÖ und seit der Führungsdiskussion diese SPÖ? Kann die ÖVP überhaupt mit einer intern zerstrittenen SPÖ reden? Dazu haben wir eine ganz aktuelle Reaktion von Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef Kalliner. Da hören wir rein.
Aber ich sehe das so, das war eigentlich eine Verzweiflungstat eines Kollegen, mit dem ich, den ich gut kenne, der ähnlich wie ich die Lage einschätzt. Ein vollkommen verkorkster Wahlkampf, eine Kampagne, die einfach sozusagen keine Stimmen gebracht hat, eine Positionierung, die den Leuten nicht attraktiv war.
Und werden Sie einer der 14.000 Mitglieder sein, die für ihn unterschreiben?
Mit Sicherheit nicht.
Dieselben Kritikpunkte, wie Rudi Fussi angeführt hat, aber unterschreiben wir dann trotzdem nicht. Das würde ja sprechen dafür, Patrick, dass die SPÖ dann trotzdem noch geeint hinter Babler stehen würde, sofern man geeint und SPÖ in einem Satz überhaupt unterbringen kann.
Das hört man zumindest jetzt von den Statements aus den Landesparteizentralen, wo man sich jetzt einmal so weit rauswagt, dass man diese Obmann-Debatte jetzt nicht nochmal neu anzetteln möchte, sondern eben geeint hinter Andreas Babler steht. Und jetzt stellt sich aber die Frage, kann man mit so einer SPÖ derzeit überhaupt Sondierungsgespräche, geschweige denn Koalitionsverhandlungen führen? Und da sagt die eine Seite, beziehungsweise Rudi Fussi selbst, die auch gestern bei uns im Interview mit Corinna Milborn, natürlich geht das, denn die ÖVP hat gar keine andere Möglichkeit. Sie schließt ja immerhin die FPÖ und der Herbert Kickl aus. Die FPÖ will aber nur mit Herbert Kickl in die Regierung gehen. Das haben sie ganz eindeutig klar gemacht und wir haben es jetzt vorher noch einmal von Karl Nehammer gehört. Das wird er wohl nicht machen, weil er steht für die Zuversicht und nicht für die Angst. Und das hat man ja immer der FPÖ zugeschoben. Und somit sagt Rudi Fussi, das ist eigentlich gefahrenfrei. Selbst wenn ich mich da jetzt einmische, am Ende wird es wohl nur eine Dreierkoalition mit der SPÖ geben können und wird sie daher nicht ausschließen können.
Jetzt muss man aber dazu sagen, die Frage ist ja, überlebt das die SPÖ im Sinne dessen, sie führen jetzt natürlich Regierungsverhandlungen möglicherweise, aber nimmt Ihnen das an Verhandlungsstärke und Stabilität?
Natürlich. Man muss sagen, Rudi Fussis Aktion, die man nachvollziehbar finden kann oder weniger, wie es der Herr Kalliner auch schon ausgeführt hat, kommt absolut zur Unzeit für die SPÖ, weil sie ist ohnehin in einer prekären Situation nach diesem stagnierenden Ergebnis mit Ach und Krach, das man da bei der Nationalratswahl geschafft hat, mit dem in der Partei naturgemäß niemand glücklich ist. Man hat im Wahlkampf mehrfach gesagt, wir zielen auf Platz 1 und so weiter. Und jetzt hat man eh schon den aktuellen Parteivorsitzenden eingehegt, wie es in der Partei heißt, also in ein Team, das er nicht unbedingt mit großer Liebe befindet, an den Verhandlungstisch mitgeschickt hat, mit Doris Bures aus Wien und anderen Leuten, die er sich nicht selber ausgesucht hat, sondern ihm die Partei hingeschickt hat. Im Hintergrund schwelt natürlich immer noch der Geist von Hans-Peter Doskozil, der eigentlich lieber Parteichef gewesen worden wäre. Und jetzt in dieser Situation, wo die Partei irgendwie versucht, Stabilität nach außen zu signalisieren, dann noch einmal so ein Votum vom Zaun zu brechen, das ist natürlich äußerst unangenehm für die ganze Partei. Und weil der Kollege Schwanzer gesagt hat, naja, die Landesorganisationen stehen ja gegen den Fussi und stehen da geeint. Kein Mensch weiß, wie die 130.000 SPÖ-Mitglieder, die es derzeit irgendwo sind, das befinden. Die lassen sich ja, wie wir eben schon während dieses letzten Mitgliedervotums gesehen haben, sich nicht von ihren Parteichefs und Landesparteichefs in aller Regel sagen lassen, wie sie abstimmen sollen, wie sie votieren sollen. Ob sich da jetzt diese benötigten plus minus 13.000 Mitglieder finden, die dann eine echte Abstimmung vom Zaun brechen können und erzwingen können, kann heute kein Mensch sagen. So genaue Meinungsumfragen haben wir nicht und so einen genauen Einblick in die Partei hat niemand. Und das ist eine Situation, die für jeden Verhandlungspartner, für jede Verhandlungspartnerin fürchterlich ist. Man weiß nicht, sitzt da morgen noch der Babler oder sitzt dann am Ende der Fussi da und mit wem, oder wer auch immer. Im letzten, wir erinnern uns, bei der letzten Führungsdiskussion hieß es ja ursprünglich Randy Wagner gegen Doskozil und auf einmal ist der Herr Babler irgendwo aus dem Hut gesprungen. Und das kann natürlich jetzt genauso wiederkommen.
Kann man aber auch vielleicht die Argumentationslinie der Logik folgen, dass der Versuch Fussis, Babler da jetzt zu schwächen oder zu stürzen, die Partei auf eine skurrile Art und Weise sogar eint, weil man sich nicht nochmal den Obmann vom Sessel schießen lassen möchte?
Offenbar traut sich momentan nicht einmal Hans-Peter Doskozil sagen, ich will jetzt den Babler weg haben und stattdessen den anderen. Nur das Problem ist, das liegt jetzt in der Hand nicht der Landesparteichefs, nicht des Präsidiums, nicht des Vorstands, sondern in der Hand der Mitglieder. Und wie die das entscheiden werden und für sich jeder individuell entscheiden werden, unterschreibe ich den Fussi, unterstütze ich den Fussi, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erst
dank sehen. Der Statutenänderung.
Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, weil immer so die Sache ist, Sie haben es auch angesprochen, es ist am Ende die Frage, wer dann an der Parteispitze steht. Aber wenn wir zum Beispiel nach Deutschland schauen, es muss ja nicht der Parteichef jetzt auch Vizekanzler sein zum Beispiel. Also selbst wenn es da einen Wechsel an der Parteispitze während der Koalitionsverhandlungen oder vielleicht sogar danach gibt, dann ist Babler halt Vizekanzler und Rudi Fussi SPÖ-Chef am Ende.
Lauter Experimente. Dreierkoalition aus Deutschland übernommen, Parteichef und Vizekanzler trennen. Und wir sind beim nächsten Thema, meine Damen und Herren. Es ist eine weitere tödliche Hundeattacke passiert in Österreich und die wird heute vor Gericht verhandelt. Da ist eine 52-jährige Frau, die ihre Enkel vor einem heranstürmenden Rottweiler schützen wollte, wurde zu Tode gebissen und die Kinder schwer verletzt.
Die Hundehalterin wird heute freigesprochen. Müssen Gesetze also verschärft werden oder sind die Regeln für Listenhunde ausreichend? Auch hier beleuchten wir beide Seiten.
Im Bezirksgericht Bruck an der Leitha steht heute eine 21-Jährige vor dem Richter. Sie soll zugelassen haben, dass ihre Hündin Kim im Sommer 2023 aus dem Garten ausbüchst und eine vorbeispazierende Familie attackiert. Eine 52-Jährige stirbt durch den Angriff. Zwei Kinder werden teils schwer verletzt.
Na, die Kinder sind schwer traumatisiert. Die Eltern erzählen mir, dass sie in der Nacht nicht durchschlafen können, aufschreien und natürlich vor Hunden extreme Angst besitzen.
Der Richter spricht die Angeklagte frei. Es sei nicht sicher gewesen, dass die 21-Jährige die ausgebrochene Hündin alleine wieder anleinen hätte können. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Es gibt zwei Gutachten, wo die Hundehaltung sehr vorsorglich war. Keine Anzeichen, dass der Hund jemals aggressiv war. Sie hat alles Mögliche gemacht und getan, damit kein Schaden entsteht.
Müssen BesitzerInnen von Listenhunden stärker in die Pflicht genommen werden? Oder sollen bestimmte Hunderassen für die Haltung gleich ganz verboten werden?
Ja, und Fakt ist, eine 52-jährige Frau stirbt nach dieser Rottweiler-Attacke. Und wie grausam diese tödliche Attacke abgelaufen ist, dazu gibt es auch einen Augenzeugen und der schildert das so.
Und in dem Moment sehe ich nur Blut und eine zerfleischte Hand so im Tee stehen. Dann ist es erst gekommen, die rafft mit dem Hund und will dann schauen, dass den von der Person, wo es da ganz unten liegt, wegkriegt. Was tue ich in dem Moment? Habe ich nur gesehen, Kaviarrollen, so eine Schlauchrollen neben von den Elektriker, was auf der Baustelle mit Dummkugel, die habe ich genommen und habe auf den Hund eingedroschen. So lange, bis er loslassen hat von den Personen.
Man merkt noch immer den Schock und die Betroffenheit eines Augenzeugen. Hier bei diesem konkreten Fall waren sogar Kinder involviert. Herr Renner, muss man sich nach so einem Fall nochmal die Frage stellen, ob Listenhunde in Österreich verboten gehören?
Absolut. Es gibt in Wirklichkeit keinen Grund, warum Hunde, die vor allem eine solche Bisskraft haben, wie diese sogenannten Listenhunde, das, was man früher Kampfhunde genannt hat, in der privaten Haltung überhaupt noch zugelassen werden sollen. Das sind einfach Tiere, die überproportional gefährlich sind. Kein Mensch sagt was gegen eine normale Hundehaltung. Die machen ihren Besitzern viel Freude. Ich habe auch einen Hund. Aber diese Listenhunde, die sind einfach von ihrer Natur, von ihrem Körperbau her gefährlicher als die meisten anderen Hunde. Und da kann man die Besitzerinnen und Besitzer, die Halter, noch so gut ausbilden, wenn ein Hund einfach so eine Bisskraft hat, dass, wie der Augenzeuge es geschildert hat, die eine Hand in Sekunden zerfetzen können, Knochen brechen oder durchtrennen können, dann sind das zu gefährliche Tiere, dass man das in der Haltung zulassen kann. Und ich meine, wenn wir das hören, laut dem Gutachten ist der Hund ordnungsgemäß gehalten worden und die Besitzerin hat ihn nicht zurückhalten können. Ich meine, was kann es für einen Grund geben, dass man sowas erlaubt, wenn das Hunde sind, die auch wenn sie ordentlich gehalten werden, nicht davon abgehalten werden können, Menschen zu zerfleischen?
Welche Regeln könnte man denn dann verschärfen, Patrick, damit so etwas eben nicht mehr passiert und dass eine ordnungsgemäße Haltung vielleicht erschwert wird für Menschen?
Da plädieren Tierschutzorganisationen wie Vier Pfoten oder der Wiener Tierschutzverein vor allem zum einen einmal auf ganz viel Aufklärung, weil man sagt, diese Hunde werden unter Generalverdacht gestellt. Auch Schäferhunde zum Beispiel können Hände zerfleischen und abbeißen und stehen zum Beispiel in Wien jetzt nicht auf der gefährlichen Liste. Und kein Tier ist von Natur aus gefährlich bzw. böse, sondern das Problem, so die Tierschutzorganisationen, liegt immer am anderen Ende der Leine, nämlich beim Hundebesitzer. Und das hat ganz viel mit Erziehung, mit der Sozialisierung von Hunden zu tun. Bei vielen Fällen, sagen die Expertinnen auf der anderen Seite, hat man da schon absehen können, dass einfach in der Erziehung viel falsch gemacht wurde, wurde teilweise nicht tierartgerecht erzogen, der Hund. Und da verlangt man jetzt zum einen österreichweit einheitliche Regeln, was den Umgang mit so gewissen Hunderassen betrifft. Man sieht, man hat wieder, wie überall in Österreich, einen Fleckerlteppich, was auch diese Listenhunde betrifft. Wien und Niederösterreich sind da relativ streng. Da muss man Hundeführerschein machen für gewisse Hundearten, die auf dieser Liste stehen. Und in anderen Bundesländern gibt es wiederum gar keine Regeln diesbezüglich. Man hat zwar jetzt im Juli 2024 gab es eine Novelle vom Tierschutzgesetz, die ab 1. Juli 2026 dann schlagend wird. Da hat man aber auch nur eingeführt im Prinzip, dass man einen 4-Stunden Theoriekurs und einen 2-Stunden Praxiskurs machen muss. Da plädieren schon auch Tierschützer, dass man diese Regeln einfach vereinheitlichen müsste.
Kann man noch mehr Schranken einziehen, bevor man zum Verbot schreitet?
Wir müssten einmal zuerst darüber diskutieren, wie die Sachlage ist. Ich meine, ja, es gibt in Niederösterreich und Wien ja schon relativ strenge Regeln, das ist korrekt. Aber wenn man sich die Umsetzung davon anschaut, dann erbleicht man. Weil die Tierheime, wo abgenommene Hunde hin verfrachtet werden sollen, sind die Quellen über vor solchen gefährlichen Listenhunden. Die will sich natürlich dann auch niemand holen. Das heißt, da kommt im Wesentlichen die öffentliche Hand dafür auf, dass diese Tiere dann versorgt werden. Und die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte haben oft einfach nicht mehr die Kapazitäten frei, dass man diese Hunde abnehmen kann. Und das ist einfach kein zufriedenstellender Zustand. Das kann so nicht weitergehen. Man muss sagen, nein, diese Hunde können Private mit einer Übergangsfrist, damit die jetzigen Tiere meinetwegen noch behalten werden können, einfach nicht mehr gezüchtet werden und einfach nicht mehr an Private weitergegeben.
Gibt es übrigens auch Regeln in anderen europäischen Staaten, die das durchaus schon durchgesetzt haben. Und wir hoffen, dass es nicht weitere solche Vorfälle gibt, bis man diese Regeln auch tatsächlich einführt.
Ein sehr emotionales Thema jedenfalls, das auch sehr emotional diskutiert wird. Nicht zuletzt hier bei uns, bei Beide Seiten Live. Herzlichen Dank fürs Kommen, Georg Renner und Patrick Schwanzer.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, und wer liegt besser im Rennen? Wir haben es schon angesprochen vorher, wenn es wirklich die Dreierkoalition werden sollte in Österreich. Grün oder Neos?
Das diskutieren bei mir von den Grünen Karl Oellinger und von den Neos Nicola Donnig. Vorher schauen wir noch ins wild umstrittene Studio. Werner, wer kommt denn da heute zu dir?
Was wollen die Wählerinnen und Wähler eigentlich? Welche Regierung wünschen sie sich? Da ist ja seit der Wahl sehr viel spekuliert worden. Jetzt gibt's aber erstmals belastbare Zahlen dazu. Österreich muss sparen und zwar schnell und zwar viel, aber wo beginnen? Immer öfter wird da jetzt der Klimabonus genannt. Soll man den ersatzlos streichen? Und wir sprechen auch über Israel bzw. über eine Verfünffachung der antisemitischen Vorfälle in Österreich im letzten Jahr. All das besprechen wir heute mit Falter-Journalistin Eva Konzett, mit Werbeikone Harry Bergmann und dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler.
Wer wird Austrias nächste Bundesregierung? Der Bundespräsident lässt diese Frage weiter offen. Seit Alexander Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag an die stimmenstärksten Freiheitlichen um mindestens eine weitere Woche verschiebt, lebt weiter die Chance für die erste Dreierkoalition der Zweiten Republik. Im Spiel als dritte Partner sind natürlich die SPÖ, aber auch die Neos, die eine Regierungsbeteiligung anstreben, und die Grünen, die ihre Beteiligung natürlich erhalten wollen. Wer hat die besseren Argumente? Für die Grünen ist jetzt Sozialpolitiker Karl Oellinger zu Gast und für die Neos Kommunikationschef Nicola Donig. Jetzt im Duell des Tages bei Sabine Lucho.
Ja, herzlichen Dank, Thomas. Und ich darf meine zwei Gäste auch nochmal begrüßen. Nicola Donig, Neos-Kampagnenchef, herzlich willkommen. Und Ex-Grünen-Abgeordneter Karl Oellinger. Danke fürs Kommen. Ihre beiden Parteien sind also mögliche Partner in einer kommenden möglichen Dreierkoalition neben ÖVP und SPÖ. Andernfalls könnte es eine Zweierkoalition zwischen ÖVP und FPÖ geben. Das soll ja verhindert werden. Die Brandmauer, die es schon im Wahlkampf gab, soll natürlich auch nach der Wahl noch aufrecht stehen. Dafür stehen wahrscheinlich letzten Endes auch Ihre Parteien. Aber das werden wir uns jetzt im Detail auch anschauen. Sollten die Neos, Herr Donick, vielleicht beginnen wir beide und auch die Grünen, große inhaltliche Zugeständnisse machen, damit Österreich eben keinen FPÖ-Kanzler bekommt?
Ja, also ich glaube, wenn eine Koalition funktionieren soll, dann muss sie mehr sein als eine Koalition, die gegen jemanden ist oder gegen etwas. Ja, das ist ja in der Konstellation ÖVP, SPÖ und Grüne in dem Fall, wenn es zustande kommt, ja eine Koalition, die miteinander will, aber nicht zwingend muss, weil es gibt ja eine Mehrheit. Und inhaltliche Zugeständnisse, wir haben jetzt wochenlang in unserem Wahlkampf erklärt, wofür wir stehen, für Reformen, für Reformbemühungen. Daran werden wir festhalten. Und diese Frage, wofür ist man, steht für uns sicherlich weitaus mehr im Vordergrund als, was kann man denn verhindern? Eine Koalition, die etwas verhindert, hat kein sehr langes Leben.
Herr Wellinger, wäre eine Dreierkoalition mit den Grünen überhaupt argumentierbar? Es wäre dann auch eine Koalition jener drei Parteien, die am Wahlsonntag definitiv Wähler verloren haben, sprich auch Prozentpunkte verloren haben.
Naja, das würde mich weniger irritieren, ganz ehrlich gesagt. Ist natürlich ein Problem, da gebe ich Ihnen schon recht. Ich glaube nur, ähnlich wie der Herr Domek, eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners, so wie wir sie des Öfteren schon erlebt haben, das kann es nicht sein. Mhm. Es bräuchte eigentlich eine Koalition, die für die Zukunft auch Perspektiven bietet, ja, etwas will, gemeinsam etwas will. Das stelle ich mir, egal ob es die Grünen sind oder die Neos sind, extrem schwierig vor, weil es doch unterschiedliche Parteien sind, sehr unterschiedliche Zugangsweisen. Aber auf der anderen Seite ist es so, über 70% wollen keinen Kickl als Bundeskanzler. Und das ist auch eine Leitlinie, an der man sich orientieren sollte.
Aber Sie haben schon recht, es wird natürlich diesmal nicht leichter. Statt zwei Parteien sitzen diesmal drei Parteien am Koalitionstisch, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das wissen wir ja noch nicht. Schauen wir uns vielleicht auch zu Beginn unseres Gesprächs mal die neueste Gallup-Umfrage an, weil wir wollen natürlich auch wissen, wie die Österreicherinnen und Österreicher darüber denken. Was wäre denn Ihre bevorzugte Regierungskoalition? Demnach knapp aber doch ist die beliebteste Variante, das ist ein Unwort momentan, die Zuckerl-Koalition nennen wir es so.
Ein Unwort, ja.
ÖVP, SPÖ und Neos bei 26%. Danach die Variante einer Zweierkoalition zwischen FPÖ und ÖVP bei 24%. Hier abgefragt mit Kickl. Dann hätten wir mit 14% ÖVP, SPÖ, Grüne. FPÖ und ÖVP ohne Kickl kämen nur auf 12%. Und vielleicht auch bemerkenswert, diese ehemalige große Koalition, ja, die gelebte Kultur in den letzten Jahrzehnten in Österreich war, liegt nur bei bemerkenswerten 5%. Jetzt natürlich die erste Frage. Haben sich die Neos hier besser verkauft, um in eine Koalition, in eine etwaige zu gehen? Was ist da mit den Grünen? Warum kommen die nur 14% Zustimmung?
Das irritiert mich am allerwenigsten. Das ist sehr flottierend während dieser Zeiten. Die 24%, die eine Koalition mit Kickl wollen, das sind ja nicht einmal die FPÖ-Wähler, ja, alle dabei, ganz offensichtlich, weil die haben 29%. Also das kann sich, wenn man etwas will, sehr schnell ändern. Und ich vermute mal, es wird sich sehr schnell ändern, wenn drei Parteien, egal wer das ist, sich dazu entschließen, wir wollen das. Und wenn sie auch nur einigermaßen glaubhaft machen, dass das einen Sinn macht, dann bin ich mir sicher, egal ob das mit den Grünen wäre oder mit Neos, die wären weitaus vorne, weil die Österreicherinnen und Österreicher froh wären, wenn es etwas gibt, was einen Sinn macht.
Trotzdem muss man sich fragen, haben sich die Neos besser verkauft als möglicher Koalitionspartner? hat sich die Neos besser ins Spiel gebracht?
Also ich wollte gerade sagen, verkauft würde ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich glaube, wir haben im Wahlkampf sehr klar, und ist ja auch oft diskutiert worden, ob das klug ist, so eine klare Reformagenda vorzuschlagen. Kann man damit zulegen? Ja, man kann damit zulegen. Und ich glaube, wenn man vor allem diese Zahlen sieht, dass die große ehemalige Koalition nur mehr bei 5% der Bürgerinnen Zuspruch findet, ist also ganz klar, so kann es nicht alleine weitergehen. Mhm. Und wir haben sicherlich in den letzten Wochen hier sehr klar gemacht, wofür wir stehen, für den Reformkurs stehen, für Veränderungen stehen. Und dadurch, glaube ich, entsteht auch der Eindruck, das ist eine Koalition, so wie Sie gesagt haben, die etwas will. Ja? Das ist für die Grünen etwas schwieriger. Sie waren in der Regierung, sie haben gemeinsam mit der ÖVP wirklich dramatisch verloren. Die Grünen 40%, die ÖVP 30%. Dass diese Kombination der Verlierer jetzt weniger attraktiv ist, ist nicht ganz überraschend, aber ich glaube doch, dass uns gelungen ist, zu sagen, wofür wir stehen und diese Kombination offensichtlich zumindest relativ eine Mehrheit findet in der Bevölkerung.
Man könnte es aber auch als Erfolg sehen, dass diese Regierung vor 5 Jahren eigentlich von vielen prognostiziert nicht die Legislaturperiode überlebt hätte, hat sie aber. Sie hat auch vieles umgesetzt an Reformen. Das wird oder ist vielleicht auch schlechter verkaufbar, als es dann im Endeffekt auch ist. Aber was mich noch bei den NEOS interessieren würde, wenn man in so Verhandlungen geht, was sind denn die Mindestforderungen der NEOS? Weil sie sich als Reformkraft verkaufen, was sind dann diese Reformen, die denn unbedingt passieren müssen? Weil als Königsmacher in so eine Verhandlung zu gehen, will man ja auch nicht federn lassen.
Also jetzt habe ich schon gesagt, verkauft ist nicht das Wort, das ich nehmen würde, auch Königsmacher nicht. Das würde heißen, dass der Bundeskanzler der König ist. So würden wir es ja nicht sehen. Was sind die Dinge, die wir in eine Sondierung einmal mitnehmen, ist ein absolutes Bestehen auf einen Reformwillen. Auf die Bereitschaft zum Beispiel zu erkennen, in Österreich brauchen wir den Spar- und Konsolidierungskurs. Das Budget ist noch schlechter, als wir es angenommen haben. Die Zahlen sind jetzt vor kurzem herausgekommen. Also wirklich die Absicht und das feste Bekenntnis, dass es hier Änderungen braucht. Und dann gibt es für uns einige Bereiche, die uns besonders wichtig sind. Das eine ist natürlich die Sanierung des Staates, um in Folge dann Spielraum zu schaffen und zu entlasten. Das andere ist die Bildung. Und das dritte ist natürlich eine gewisse Art von neuem Stil des Regierens. Mhm. Das hat was mit Transparenz zu tun, das hat was mit Postenbesetzungen zu tun. Also die große Überschrift ist, wenn wir erkennen, dass es einen Reformwillen gibt, dann glaube ich, kann es Sinn machen, zu Gesprächen zu kommen. Wenn das nicht gegeben ist und wenn die beiden Parteien sagen, wir machen weiter wie bisher und wir nehmen uns einen Dritten dazu, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt sein. Und am Wahltag haben wir ja gesehen, sowohl SPÖ als auch ÖVP haben beide den Eindruck vermittelt, mit ihrem Jubel, wie gespielt der auch gewesen sein mag, eigentlich kann es weitergehen wie bisher. Das ganz sicherlich nicht.
Jetzt angenommen, der Willen ist da. Wenn ich Sie jetzt so zusammenfassen darf, höre ich da zwischen den Zeilen, dass Sie mit Bildung und Finanz möglicherweise auch diese Ministerien beanspruchen?
Also ich glaube, die Themen, die uns wichtig sind und die Ministerien, das muss nicht unbedingt korrelieren. Aber wir haben in unserem Wahlkampf sehr klar gesagt, was wir bei der Wirtschaft, bei den Steuern, beim Sparen, beim Konsolidieren uns vorstellen. Wir haben einen Bildungsschwerpunkt, das ist die DNA von NEOS. Wir haben einen Transparenzschwerpunkt in diesem Wahlkampf gesetzt. Also das sind schon die Bereiche, die uns besonders wichtig sind, dass daneben diese Koalition auch Antworten liefern muss bei Migration und Integration. Gerade um auch zu beweisen, nein, die FPÖ ist nicht die einzige Partei, die hier Antworten hat. Das ist vollkommen klar.
Aber jetzt nochmal, aus Insiderkreisen ist natürlich auch zu hören, dass Beate Meindl-Reisinger der ÖVP schon ein bisschen Druck macht. Das Finanzministerium wurde immer mit ihr auch im Wahlkampf schon in Zusammenhang gebracht. Ist sie die künftige Finanzministerin? Gehen die NEOS in diese Verhandlungen mit diesem Ziel?
Also wir gehen mit keinen Ministerienansagen hinein. Wir haben im Wahlkampf, und das stimmt, gesagt, wir glauben, dass im Finanzministerium jemand Verantwortung übernehmen muss, der den Mut und die Energie hat, hier ein Konsolidierungs-, ein Sanierungspaket zu machen und der, die bis zum gewissen Maß unabhängig ist von Bünden, Landeshauptleuten und Ähnliches. Und das könnte die Beate sehr gut. Ja.
Also ich höre da definitiv kein Nein. Kommen wir vielleicht auch zu den Grünen, wenn es hier um Ministerinnenposten geht. Die Grünen hatten in den letzten 5 Jahren sehr attraktive Ministerien, unter anderem dieses Superministerium, um das sich Leonore Gewessler gekümmert hat. Jetzt sagt Karl Nehammer nicht nur, er will mit Herbert Kickl nicht weiterregieren, er will auch mit Leonore Gewessler nicht mehr weitermachen. Grund dafür ist der Alleingang beim Renaturierungsgesetz. Ist das jetzt auch der Nachteil, der den Grünen entsteht, wenn es um eine etwaige Dreierkoalition geht?
Ich hoffe nicht. Ich denke, es wird darauf ankommen, dass drei Parteien zu irgendeiner Übereinkunft kommen, die eine Perspektive bietet, nicht nur für die drei Parteien, sondern für die Republik. Das müssen schon dann auch damit angesprochen werden, die Lösung von Fragen, die wir seit Jahren in dieser Republik vor uns herschieben. Bildung haben Sie schon angesprochen. Das ist etwas, was wirklich drängt. Ja? Natürlich das Klima auch. Da können wir nicht stehen bleiben und sagen, ja, jetzt haben wir eigentlich ein paar gute Jahre gehabt, wo wir etwas geliefert haben. Jetzt können wir uns ausruhen oder gerade daran gehen, das wieder rückgängig zu machen. Auch das hört man ja von bestimmten Parteien, aus der ÖVP beispielsweise oder auch aus der FPÖ. Ja. Ich denke, Personalfragen, wer das Ministerium XY leitet, sollten und waren bisher eigentlich immer am Ende von Koalitions- oder Regierungsverhandlungen. Das sollte nicht am Beginn stehen. Und es sollte nach wie vor dabei bleiben, dass jede Partei natürlich das Recht hat, für sich die geeigneten Personen auszuwählen. Mhm. Ja. Das wäre eine sehr schlechte Tugend, wenn eine Partei der anderen vorschreibt, wen sie für geeignet hält. Ja.
Das bringt mich eher ein bisschen in diesen Prozess, in den ich jetzt ein bisschen näher vorstoßen möchte, auch um unseren Seherinnen und Sehern auch einen Einblick zu geben, wie diese Koalitionsverhandlungen, die möglichen, dann funktionieren könnten. Müssen die Großparteien, also sprich SPÖ und ÖVP, zuerst mal eine Basis erarbeiten und dann den kleinen Partner dazu holen, oder müssen sowohl die NEOS als auch die Grünen von Beginn an dabei sitzen?
Ja, das Letztere wäre das Richtigere. Ob das in der Praxis, es gibt ja keine Erfahrungen dafür bei uns, ob das in der Praxis handhabbar ist, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn der Kleinere erst am Schluss auf zum Tisch dazukommen kann, wenn die anderen die Mahlzeit schon hergerichtet haben und der dann nur mehr irgendwie den Schnittlauch oder die Petersilie draufstreuen kann, das ist zu wenig. Ja? Da ist eigentlich schon alles mehr oder minder entschieden. Die großen Parteien, groß sind sie ja nicht mehr, die beiden Parteien sind froh, dass sie sich auf irgendetwas geeinigt haben und sagen dann zum Dritten, jetzt braucht man die noch dazu. Also das kann es nicht sein. Also es wäre schon günstig, dass alle drei verhandeln, aber dafür gibt es eigentlich kaum Erfahrungen.
Die NEOS haben ja schon im Wahlkampf auch mit einem Werbespot Furore gemacht, wo es eben um diesen Postenschacher geht. Also das heißt, so eine Art Freundelwirtschaft, du sagst, was du gern hättest, dann kriegst du das. Und wie kann man sich die Gespräche denn hinter der Öffentlichkeit eigentlich vorstellen? Wird so verhandelt?
Naja, also so ist verhandelt worden in dem Land sehr lang. Wir kennen diesen Postenschacher, wir kennen den Proporz, wir kennen diese, da muss der oder der versorgt werden. Jetzt muss ich auch sagen, auch in dieser Regierung haben wir einige solche Vorgänge gesehen, die uns nicht gefallen haben, wo wir von den Grünen eher erwartet haben, dass man nie auf die Bremse steigt. Aber um auf das zurückzukommen, was Sie gesagt haben, müssen ÖVP und SPÖ sich vorher eine Basis arbeiten. Das, was der Bundespräsident jetzt in den nächsten 10 Tagen verlangt hat, ist insofern gut, dass sich ÖVP und SPÖ jetzt einmal eine Basis erarbeiten, weil die haben offensichtlich ja noch keine. Also der Herr Bundeskanzler und der SPÖ-Vorsitzende, dass sich die zusammenfinden, ist ja ein gutes, wie soll man sagen, Nebeneffekt dieser Gespräche. Bei Ihnen würde es aber nur noch deutlich ausdrücken, es wäre nicht günstig, wenn man von Beginn an klar macht, dass das eine Koalition auf Augenhöhe ist, sondern es wäre eine Notwendigkeit, eine Voraussetzung. Ja, wir haben ein außergewöhnliches Wahlergebnis, wir haben ein außergewöhnliches Vorgehen, wie man eine Regierungsbildung angeht. Wir werden sicherlich auch ein außergewöhnliches Regieren haben. Und das ist einer dieser, wäre eine dieser Momente, wo man sagt, aha, es geht nicht weiter wie bisher, sondern da haben vor allem ÖVP und SPÖ erkannt, man muss etwas ändern. Und man sitzt sich von Beginn an zusammen und sagt, was kann denn zu dritt gelingen.
Jetzt haben wir natürlich verschiedene Reaktionen auf die Aufforderung des Bundespräsidenten gestern von den Großparteien gehört. Karl Nehammer hat sich heute zu Wort gemeldet, schon gestern Herbert Kickl, der gesagt hat, er werde natürlich Gespräche koordinieren. Gestern hat Rudi Fussi hier in diesem Studio gesagt, er vertraut Karl Nehammer, wenn er sagt, nicht mit Kickl. Tun Sie das auch?
Ich hoffe es. Ich hoffe es ganz ehrlich, dass es dabei bleibt. Es ist ja ein Versprechen, das die ÖVP vor der Wahl gegeben hat, das auch die anderen Parteien, mit Ausnahme der FPÖ natürlich, im Prinzip so gegeben haben. Und es wäre schlimm, wenn diese 70%, die Kickl nicht wollten, jetzt durch irgendeinen, und am ehesten kommt dafür die ÖVP natürlich in Frage, enttäuscht würden. Ich glaube schon, dass Nehammer in dieser Hinsicht eher klar ist und weiß, was er will oder was er tut, wenn er sagt, mit Kickl nicht. Aber ich bin mir nicht für alle in der ÖVP darüber im Klaren.
Wird aus Ihrer Sicht jemand mit Kickl zusammen sitzen in den nächsten Tagen oder in diesen 10 Tagen, die jetzt Alexander Van der Bellen quasi als Überbrückungszeit mal vorgegeben hat?
Also ich gehe davon aus, dass was der Bundespräsident gemacht hat, ist, er hat versucht, in einem, wie soll man sagen, überschaubaren Zeitrahmen eine Klärung herbeizuführen, ohne jemanden einen dezidierten Regierungsbildungsauftrag zu geben. Also quasi die goldene Mitte. Insofern ein interessanter und guter und eine gute Entscheidung. Ich gehe davon aus, dass die Herren sich austauschen, weil jeder ja ein Interesse hat. Kickl möchte zeigen, ich bin bereit zu regieren, ich werde inhaltliche Vorschläge machen. Und SP und ÖVP haben gleichzeitig das Interesse zu sagen, er ist gescheitert. So. Also beide haben aus unterschiedlichen Motivationen durchaus ein Interesse an Gesprächen. Ändern wird sich, glaube ich, in den nächsten 10 Tagen nichts. Aber ich bin beim Herrn Nöllinger, wenn man sich anschaut, was wir in Niederösterreich gehört haben, ganz sicherlich nicht mit der FPÖ, wenn wir uns den Herrn Danes Hoffmann-Haslauer in Erinnerung rufen, wie sehr er nicht mit der FPÖ koalieren will, dann würde ich das nicht ausschließen. Je länger es dauert, je schlechter die Wahlergebnisse für die ÖVP sind. Und Karl Nehammer ist zwar ÖVP-Chef, aber er ist nicht die ÖVP alleine. Es gibt einige Landesableute, Bünde, Industriellenvereinigung etc.
Der FPÖ-Spin geht ja auch ein bisschen in die Richtung zu sagen, wir müssen ja nicht regieren. Wird die Oppositionsbank also schon wieder poliert, um mit Vorfreude auf die Wahl in 5 Jahren zu schauen und dann möglicherweise die große Mehrheit einzufahren?
Das Risiko besteht. Das Risiko besteht vor allem darin, dass sich drei Parteien, ich rechne damit, wenn, dann müssten es 3 Parteien sein, dass sich 3 Parteien zusammenfinden und doch nicht über eine ganze Legislaturperiode so viele Ideen und so viel Gemeinsamkeit haben, dass sie durchtauchen. Mhm. Das wäre der schlimmste Fall, weil dann, glaube ich, würde es zu vorgezogenen Wahlen kommen. Und man darf eines nicht übersehen, die FPÖ ist natürlich jetzt in einer sehr starken Position, parlamentarisch gesehen, was die Rechte betrifft, die eine Minderheitenfraktion hat. Und es ist ja trotzdem eine Minderheitenfraktion, auch wenn sie in Opposition wäre. Also da ist einiges zu erwarten, was die FPÖ aufführen könnte. Und ich bin sicher, dass sie einiges aufführen wird. Wenn die 3 Parteien gut darauf vorbereitet sind, dann ist es gut, dann habe ich keine Sorge, dass sie damit umgehen. Aber das würde eben beispielsweise voraussetzen, Sie haben das irgendwie so angedeutet, dass die Regierungsparteien überhaupt, egal wer das ist dann, einen anderen Umgang mit Opposition finden. Das braucht es. Wir leiden ja in diesem Land schon seit Jahrzehnten darunter, dass es nur Hü oder Hot gibt. Regierung sagt ja, Opposition sagt nein. Ja, es gibt keine Zwischentöne, es gibt von Seiten der Regierung kaum Bereitschaft, egal welche Regierung, auf die Opposition zuzugehen, von der Opposition umgekehrt auch wenig Bereitschaft auf der Regierung. Das müsste sich ändern und das wäre eine Herausforderung für, egal wen, in der Regierung, das zu versuchen und damit auch natürlich die FPÖ herauszufordern, dass sie endlich einmal nicht nur sozusagen schreit und irgendwelche Parolen von sich gibt, sondern dass sie mal offeriert, was sie an Lösungen tatsächlich anzubieten hätte. Da bin ich nämlich überzeugt, dass das sehr dünn ist.
Die Frage, die man sich ja stellt, weil Sie auch gesagt haben, Reformkraft, und wir haben so unsere Punkte, die wir dann weiterbringen wollen, Muss man sich aber nicht jetzt zusammenraufen, beziehungsweise was, wenn diese Gespräche oder auch in weiterer Folge Sondierungsgespräche scheitern? Würde das dann automatisch auch bedeuten, dass wir schon relativ bald neu wählen?
Also ich glaube, es ist noch zu früh. Also wir haben ja noch einmal zu sondieren jetzt ernsthaft begonnen. Und ich glaube, das Wahlergebnis am Sonntag, vor zwei Wochen mittlerweile fast, war so klar, so soll es nicht weitergehen. Die Menschen sagen, bitte etwas anderes. So, und es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das eine ist eine Regierung mit der FPÖ, übrigens, um auf das anzuschließen. Ich glaube nicht, dass die FPÖ überhaupt regieren will. Wollte die FPÖ regieren, und es gibt ja Beispiele in anderen Ländern wie den Niederlanden, würde Herbert Kickl sagen, also wenn es nur an mir scheitert, mache ich es ähnlich wie der Herr Wilders, ich ziehe mich zurück und möchte aber, dass meine Partei hier führt. Ich glaube, die Bereitschaft ist nicht da, deswegen, da treffen wir uns absolut. Ein Ausschließen einer Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ, ja, haben die Grünen und wir Neos auch immer gesagt, aber im Parlament muss man die Freiheitliche Partei natürlich in die Verantwortung nehmen. Und das wird eine Herausforderung sein für die Regierung. Neos haben schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, es braucht auch Arbeitsübereinkommen von der Regierung mit der Opposition. Wir haben es auch in dieser Legislaturperiode gesehen, die Sicherheitsstrategie, wo ja viele an die Tür geklopft haben bei ÖVP und Grünen und die gesagt haben, nein, wir machen das selber, obwohl es wirklich ein Bereich gewesen wäre, der national ein großes Anliegen ist. Also ich glaube, es ist zu früh, aber ja, natürlich jeder, der unter Anführungszeichen schuld daran ist, dass eine Regierungsverhandlung am Ende scheitert, muss sich gegebenenfalls dem Vorwurf aussetzen, die FPÖ ermöglicht zu haben. Jetzt sage ich aber aus Neos-Sicht und auch aus Grünen-Sicht, ÖVP und SPÖ haben eine Mehrheit. Die könnten miteinander, das will halt nur kaum jemand. Und aus unserer Sicht, glaube ich, würde das auch nicht das bringen, was sich die Menschen wünschen, nämlich eine Veränderung, sondern halt eine Fortsetzung. Und das wäre wahrscheinlich das Schlechteste.
Aber Sie werden mir recht geben, dass die nächsten Wochen sehr, sehr herausfordernde sein werden, weil wir aus verschiedenen Aspekten eine Situation geschaffen haben in Österreich, die wir so noch nie hatten. Und dazu kommt jetzt, und da möchte ich vielleicht abschließend noch mal ganz kurz noch mal kurz zu sprechen kommen, weil es natürlich auch ein Riesenthema war das, was Rudi Fussi gestern gemacht hat und auch Andreas Babler natürlich mit seinem Auftreten wahrscheinlich dann noch mal geschwächt hat. Kann man mit der SPÖ eigentlich, so wie sie jetzt dasteht und mit diesem Angriff, der gestern stattgefunden hat von Rudi Fussi auf Andreas Babler, mit der SPÖ als gleich starken Partner in einer Koalition verhandeln?
Also ich bin noch immer nicht mit mir im Reinen, ob das, was der Rudi Fussi macht, ein Basteln an einer zweiten Karriere als Comedian ist. Er hat ja schon eine hinter sich oder irgendwo in der Kleinkunst sonst verankert ist, weil ich halte das für schlechtes Theater. Also was er da gemacht hat, was ihn da reitet, ist mir völlig unerklärlich. Er schadet damit natürlich der SPÖ, schwächt sie in den laufenden Verhandlungen, braucht man gar nicht. Das ist so klar wie nur etwas. Das Thema wird bis in den Jänner irgendwie in irgendeiner Form immer wieder auftauchen. Wenn er es dann nicht schafft, seine Unterschriften, wird er zum letzten Mal sozusagen irgendwie einen Auftritt haben. Also ich bin mir wirklich nicht im Reinen, meint er das ernst? Ich habe mir das angehört, was er gestern gesagt hat und ich zweifle nach wie vor.
Ganz kurz von Ihnen noch ein Kommentar dazu. Rudi Fussi, der nächste SPÖ-Chef?
Naja, das glaube ich nicht. Meint er das ernst? Ja, also wer den Rudi kennt, weiß, der brennt für solche Dinge. Fairerweise muss man dazu sagen, Rudi Fussi hat Andreas Babler jetzt nicht destabilisiert. Das war vorher schon so. Und dass jemand wie Rudi Fussi mit einer Rede die Sozialdemokratie noch mehr ins Wanken bringt, sagt eigentlich sehr viel über den Zustand der Sozialdemokratie davor aus. Mhm. Letzter Satz, alle müssen in dem Land ein Interesse haben, dass die Parteien, die Verantwortung übernehmen wollen und können, stabil und verhandlungsfähig sind. Deswegen haben alle hier ein Interesse, dass die SPÖ in den nächsten Wochen sich findet, sich stabilisiert. Und man hier schauen kann, kann man miteinander Formen anstoßen, eine Regierung bilden oder nicht.
Herzlichen Dank, Karl Oellinger und Nicola Donnig, fürs Kommen hier ins Studio und für dieses spannende Gespräch. Wir sind gleich wieder für Sie da, meine Damen und Herren, dann mit diesem Thema. Hurricane Milton ist heute über das Zentrum Floridas gezogen, hat aber an Heftigkeit verloren. Trotzdem sind 70.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Die Windgeschwindigkeiten erreichen knapp 200 Stundenkilometer. Über das Ausmaß der Zerstörung und den politischen Aspekt dazu gleich mehr bei uns. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live. Die Themen des Tages, die hat jetzt unser Kollege Daniel Retschitzegger für uns. Hallo Daniel.
Grüß euch. Hallo Daniel. Ganz schlimme Bilder haben uns natürlich schon erwartet vom Hurricane Milton. Jahrhundertsturm sollte es sein. Wie ist es denn jetzt ausgegangen in Florida?
Also laut ganz aktuellen Zahlen sind tatsächlich in den USA 10 Todesfälle zu beklagen. Man kann aber, und das soll jetzt ist absolut nicht zynisch gemeint, schon davon sprechen, dass es schlimmer hätte sein können. Also der Hurricane hat sich abgeschwächt, als er auf die Küste getroffen ist. Also diese Hurricane-Warnstufen sind etwas runtergegangen, glücklicherweise. Man muss aber bei solchen Hurricanes immer dazu sagen, das ist ja nicht einfach nur ein extrem starker Wind, der auftaucht und dann ist er weg. Das hat sehr viele Folgen, die mit sich kommen. Es gibt zum Beispiel mehrere Tornados, die sich dazu gebildet haben, insgesamt 19. Dadurch sind alleine durch diese 19 Tornados 125 Häuser zerstört worden. 70.000 Menschen sind in Notunterkünften, Existenzen sind einfach weg. Und was natürlich da auch immer mit reinspielt, ist, dass die Architektur in den USA bei den vielen Häusern oft einfach nicht darauf ausgelegt ist, was da für Kräfte auf diese Gebäude wirken. Und da ist so ein schönes Strandhaus schon einmal in Schutt und Asche, wenn da so ein Hurricane durchfegt. Und wir haben auch einen O-Ton vorbereitet von einem Pärchen, die noch Glück im Unglück hatten, denn die haben tatsächlich anders gebaut als ihre Nachbarn. Schauen wir da vielleicht ganz kurz rein.
Wir haben jedes Jahr 2 Hurricanes hier, aber das ist der schlimmste, den wir je erlebt haben. Das war bedeutend schlimmer als sonst. Unser Haus ist ein Neubau aus Ziegeln. Es ist quasi eine Festung. Aber es war nicht alle so glücklich wie wir. Eine Freundin musste ihr Haus mitten in der Nacht verlassen, weil überall plötzlich das Wasser reinkam.
Also diese Schilderungen sind ja auch ein Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, Hurricane Stufe 1 bedeutet noch immer 125 bis 130 km/h Wind. Also das kann man sich ja eigentlich bei uns gar nicht vorstellen, was das dann bedeutet, wenn wir von 200 Stundenkilometern sprechen.
Das sind Verhältnisse, die wir Gott sei Dank auch aufgrund der fehlenden Küstenlage nicht kennen in Österreich.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Milton ist der nächste Hurricane nach Helene oder Helene, wie man ihn auch nennen mag. Da gab es ja bedeutend mehr Tote auch zu beklagen. Und schon damals war zu beobachten, dass das auch ein Wahlkampfthema wurde in Amerika. Ist das jetzt wieder so?
Das ist ja gerade das Bittere in dieser Situation, da fegt gerade Helene durch und dann kommt gleich der zweite, also für die Leute doppelt und dreifach dramatisch. Es ist natürlich ein Wahlkampfthema und ich fand es ganz interessant heute beim Lesen, was eben den Wahlkampf betrifft. Man kann es ja wirklich nur in ganz kleinen Zügen etwas vergleichen mit der Situation in Österreich kurz vor der Nationalratswahl. Gab es ja bei uns die Hochwasser und da ist auch immer wieder darüber gesprochen worden, wem nützt das jetzt und wem nützt das nicht. Die gängige Meinung war, es nützt der Regierung, weil die quasi am meisten auftreten in dieser Situation. Die Opposition ist quasi auf der Zuschauerbank. Hat sich dann nicht ganz so rausgestellt, wie es einige vermutet haben. In den USA ist es auch schwer abzusehen, wem es tatsächlich mehr nützt. Ich meine, Joe Biden reagiert, wie jeder US-Präsident in dieser Situation reagiert. Er hat die Auslandsbesuche abgesagt. Er kümmert sich unter Anführungszeichen, also zumindest gibt er sich als Macher, versucht, dass er irgendwie Einfluss nimmt. Was aber dazu kommt in den USA, das Land ist noch mal deutlich mehr gespalten und mehr aufgeheizt, als es vielleicht vor einer Nationalratswahl in Österreich ist. Da kursieren gerade die absurdesten Verschwörungstheorien von Seiten auch der Republikaner. Beispielsweise, dass Joe Biden diesen Hurricane nützen würde, um Migrationsströme umzuleiten. Dann gibt es die verrücktesten Geschichten darüber, dass die Regierung diesen Hurricane verursacht hat. Um es klarzustellen, die Regierung kann keinen Hurricane verursachen und alles Mögliche. Also das wird uns wohl im Wahlkampf noch länger beschäftigen.
Weil du das Thema Hochwasser in Österreich angesprochen hast, lange Folgen hat es da natürlich auch bei uns gegeben, vor allem was die Verkehrsinfrastruktur betrifft. Die Bahn hat geheißen, die Weststrecke, die Hochleistungsstrecke, sollte bis kommendes Jahr noch gesperrt sein und plötzlich geht's doch schneller. Vor Weihnachten wird's fertig.
Ja, zu Weihnachten hat niemand die Ausrede, dass er seine Verwandten in Oberösterreich oder in Salzburg oder in Innsbruck nicht besucht.
Vielleicht auch nicht für dich.
Ja, es ist für mich tatsächlich, nein, meine Mutter schaut vielleicht zu, bitte. Das darfst du nicht sagen. Nein, es geht tatsächlich früher schneller als gedacht. Die neue Westbahnstrecke, ich meine, neu ist ja auch nicht, auch schon 11 Jahre alt, aber trotzdem, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke ist früher wieder in Schuss, als man ursprünglich angenommen hat von Seiten der ÖBB. Schauen wir vielleicht ganz kurz rein, was der ÖBB-Chef sagt und lass mal ihn die gute Nachricht selbst überbringen.
Entspannung. Wir kehren am 15. Dezember, das ist unser Fahrplanwechsel international, zur Höchstgeschwindigkeit zurück. Also pünktlich mit dem Fahrplanwechsel fahren wir zwischen Wien und St. Pölten wieder mit bis zu 230 km/h. Und wir können den Fahrplan 2025 wie geplant anbieten.
Ich glaube schon auch wirklich die gute Nachricht, weil gerade über Weihnachten sehr viele die Bahnen nutzen, um zu ihren Verwandten in die Bundesländer zu fahren, oder?
Ja, man muss einfach nur mal schauen, wie es jetzt gerade läuft. Man fährt jetzt auf der alten Weststrecke jetzt auch noch einspurig. Das ändert sich jetzt auch glücklicherweise. Mhm. Statt 1:15 nach Linz, die man bislang gebraucht hat beispielsweise, sind es jetzt fast 2 Stunden und eben aufgrund der Einspurigkeit teilweise noch größere Verspätungen. Jeder kleine Fehler in der Strecke quasi bedeutet, dass alle Züge danach warten müssen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Es geht deutlich schneller und natürlich auch für die sehr vielen Pendler, die es gibt, auch eine sehr gute Nachricht. Denn es gibt schon einige Menschen, die von Wien nach Salzburg zum Arbeiten fahren oder auch nach Linz. Und die haben es jetzt deutlich schneller und deutlich bequemer.
Plus die Verbesserung für die Nahpendler vom Tullnerfeld Bahnhof, der noch viel früher in Betrieb geht. Also zumindest ein Stückerl vom Tullnerfeld bis Wien.
Genau, das kommt nämlich schon am 4. November. Da kann man dann zum Wien-Westbahnhof fahren. Das ist für die auch sehr angenehm.
Gleich nach Allerheiligen.
Gleich nach Allerheiligen. Und nur ganz kurz noch, es gibt noch sehr viele weitere Kurzabschnitte, die quasi immer wieder jetzt im Laufe der Zeit freigegeben werden. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, habe auch nicht alle gemerkt. Kann man natürlich auf der Seite der ÖBB und so nachsehen.
Jetzt haben wir die guten Nachrichten abgehakt. Kommen wir zu den schlechten Nachrichten, zumindest für alle, die Nadal-Fans sind im Tennissport. Er war einer der Größten, hat wahnsinnig viele Erfolge erzielt, war dazwischen immer wieder verletzt und heute hat er endgültig seinen Rücktritt angekündigt.
Ja, magst du die Nachrichten über Sportfan?
Ja, nein, aber da bin ich, ja, ich weil ich den so sympathisch und nett finde und ein toller Sportler, bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, dass man ihn nicht mehr am Platz sehen wird, tatsächlich.
Das verstehe ich tatsächlich und ich bin ja wirklich keine große Sportskanone, aber Rafael Nadal und natürlich... den Namen kannte ich und ich kannte auch seine jahrelange großartige Rivalität mit Roger Federer und er tritt jetzt zurück, also hört jetzt auf, macht noch ein Turnier, 22 Grand Slam Titel, ich glaube 92 ATP Turniere hat er gewonnen, also absolut irre. Und was ich halt so schade finde, ich weiß nicht, vielleicht gibt's mir nur recht, es sind so zwei so Gentlemen des Tennises, die diesen Sport so lange geprägt haben. Eigentlich seit ich auf der Welt bin, kennt man diese Namen und dass es irgendwie schon schade ist, dass jetzt beide auf einmal weg sind. Mhm. Man hat sich irgendwie auch nicht vorstellen können, dass jetzt keiner mehr am Platz stehen wird.
Also Djokovic ist noch da von den großen.
Ja,
Names.
Ich bin kein Djokovic-Fan, deswegen
ich auch nicht.
Ja. Reden wir heute über Nadal und Roger Federer, die natürlich auch, wenn sie natürlich so große Turniere gewonnen haben, wenn die auch übereinander gesprochen haben, immer so in höchster Wertschätzung und Respekt voneinander gesprochen haben, das zeugt, finde ich, auch dafür, dass sie tolle Sportler sind, aber auch ganz große Menschen.
Ich ärgere mich jetzt tatsächlich, dass ich diese Bilder nicht mitgenommen habe, daran habe ich gar nicht gedacht, nämlich als Roger Federer zurückgetreten ist, gab es eine ganz tolle Abschlusszeremonie für ihn, wo sehr viele andere Größen dabei waren, unter anderem auf Rafael Nadal und ich glaube, diese Bilder, wo er am Platz dran steht und für seinen jahrelangen Konkurrenten und auch irgendwie Freund dann noch ein paar Tränen verdrückt, das ist großartig. Also ich hoffe, es gibt irgendwann wieder zwei vergleichbare Spiele.
Wir haben noch 30 Sekunden in der Sendung und Sie sehen, meine Damen und Herren, am Insert Hundewelpen steht da. Es ist Tag des Hundes. Was ist da passiert mit Hundewelpen in Österreich?
Ganz schnell, schlimme Geschichte, die gut ausgegangen ist am Ende des Tages. 6 geschmuggelte Hundewelpen sind auf der A1 aufgegriffen worden in so einem klassischen Kastenwagen. Die Polizei hat zuerst 2 gefunden und dann zwischen Möbel versteckt. Noch weitere die Hunde, genau, hier sehen wir es auch, teilweise unter wirklich wilden Bedingungen untergebracht. Ist alles gut ausgegangen, die Hunde sind jetzt gut untergebracht, die Polizei hat gut reagiert und diese Pudelmischlinge und einen Malteser aus den Klauen, dieser, ich weiß nicht, wie man es nennt, Tierschmuggler, Hundeschlepper, befreit.
Leider ein großes Geschäft.
Leider, ja.
Daniel Retschezecker, vielen Dank für die Zusammenfassung des heutigen Tages.
Sehr gerne.
Danke, Daniel. Ja, und hier gibt's gleich wild umstritten für Sie.
Und zwar diskutieren da heute Harry Bergmann, Eva Konzett und Franz Fischler.
Schönen Abend.
Bei Werner Secker, schönen Abend.